Invité vom Dach.
De Gerd Bosbach als ein entretemps pensionierter Professor für Mathematik und Statistik aus Deutschland, die sich viel mit demografischen Projektionen und Prognosen befasst hat und immer noch befasst. Dem Katastrophenszenario, wie ihn das nennt, die durchaus aufgelegt gehen, extrem suspekt sind, an denen dafür auch manner alarmistisch wie viel andere als, wenn es in Zukunft von den öffentlichen Pensionsregime geht. De Gerd Bosbach war gestern auf Invitation von der Chambre des Salariés zu Lütz an am Vierfeld von Singer Konferenz gestern Abend hatte ich Gelegenheit, diesen Interview mit ihm abzuhören. Professor Bosbach, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sind Sie grundsätzlich der Meinung, dass man mit der Vergangenheit die Zukunft erklären kann?
Man braucht die Vergangenheit, um die Zukunft zu verstehen, aber für die Zukunft sind ganz viele Neuigkeiten, die man berücksichtigen muss. Und deshalb ist eines klar, die Zukunft ist anders, als wir sie heute denken.
Sie verstehen, weshalb ich die Frage so gestellt habe. Mit Verweis auf die Vergangenheit erklären Sie nämlich zum Beispiel, dass die Überalterung einer Gesellschaft nicht gleichbedeutend ist oder sein muss mit sozialem Abbau. Die Geschichte habe das Gegenteil bewiesen.
Ja, das stimmt. Das könnte ich an Deutschland halt sehr, sehr gut aufzeigen. Aber wenn Sie es auch gerne aktueller haben wollen, dann gucken Sie bitte heute mal in der Welt rum und gucken, welche Staaten die reichen Staaten sind und welche die armen. Und Sie werden feststellen, die reichen Staaten sind überwiegend sehr alt. Japan, Schweden, Deutschland. Und die jungen Staaten von heute sind die armen Staaten. Also diese Gleichsetzung, halt alt gleich ökonomisch geistig schlechter, die ist einfach falsch.
Es gibt allerdings keine Garantie, dass das auch so bleiben muss.
Nein, Garantien, merkt man ja heute, gibt es überhaupt keine. Aber man kann darauf hoffen, dass wir das, was wir beim Altern tatsächlich an Leistungsfähigkeit verlieren, ersetzen können durch produktive Hilfsmittel. Ich habe das demnächst für ein anderes Interview mal auf mein Thema referieren, Vortrag erarbeiten. Und ich sage Ihnen ganz locker, den Vortrag von gestern Abend, dafür hätte ich vor 20 Jahren mindestens 3 Monate gebraucht. Und er wäre nicht, bei weitem nicht so gut gewesen. Weil heute habe ich einen Gedanken, dann weiß ich nicht so ganz genau, dann recherchiere ich im Internet mal schnell und dann möchte ich das gerne auch mit Zahlen belegen. Ja, und dann gucke ich im Internet nach den Zahlen und manchmal habe ich innerhalb von 5 bis 10 Minuten einen ganz komplexen Zusammenhang mit Argumentationen aus den Zeitschriften und mit den entsprechenden neuesten Zahlen parat. Das ist vor 30 Jahren nicht gegangen.
Nun hat die Chambre des Salariés hier aus Luxemburg Sie ja nicht eingeladen, um über Demografie und Produktivität zu sprechen, sondern das Ganze in Zusammenhang natürlich mit der Rentendebatte, die gerade hier geführt wird. Inwiefern ist Ihre Feststellung, dass die Überalterung der Gesellschaft nichts unbedingt etwas an ihrem Wohlstand ändert, hat die etwas auch mit Rentenfinanzierungsmodellen zu tun?
Jetzt muss ich ganz ehrlich zugeben, ich bin nicht so arrogant zu sagen, ich verstehe die Luxemburger Verhältnisse. Also gucke ich auf Deutschland und stelle ganz erstaunt fest, vieles, was ich von Luxemburg jetzt heute höre, erinnert mich an das, was ich in Deutschland vor 20 Jahren gehört habe. Und das werde ich dann auch nochmal tiefer untersuchen, wie weit die Luxemburger auch neue Probleme haben oder inwieweit die halt ziemlich ähnliche Sachen wie in Deutschland haben. Und dann gucken wir mal, was von der deutschen Debatte halt übertragen werden kann und was nicht, wo man eigene Lösungen zu finden muss.
Es gibt eine Parallele ganz bestimmt, das ist, dass beide Rentensysteme auf dem Umlageverfahren basieren. Auch wenn es unserem Umlageverfahren noch wesentlich besser geht und es größere Reserven gibt. Aber diese Parallele, die besteht. Ist das Umlageverfahren das geeignete Modell für die Zukunft?
Oh, jetzt seien Sie vorsichtig. Jetzt kann ich einen ganzen Vortrag halten. Weil das ist auch einer der Hauptthemen, da bei uns in Deutschland ja auch Privatisierung als Lösung angeboten wurde. Klammer auf, in Deutschland ist gerade Riester-Rürup komplett als gescheitert bewertet worden. alle öffentlichen Medien sagen, das taugt nichts. Also ich könnte da volkswirtschaftlich einiges erläutern, warum das nicht gut gehen kann. Wenn wir halt Kapital jetzt ansammeln, entziehen wir das im Moment der Kaufkraft. Und fragen Sie mal europäische Unternehmen, was ihnen am meisten fehlt, ist eine kaufkräftige Nachfrage. Also wir verstärken die jetzige Krisen. Nehmen wir mal ganz positiv an, das angesammelte Kapital würde sich dann dank guter Anlagen vermehren. Dann würde dann, wenn die Gesellschaft älter wird, dieses Kapital wieder auf den Markt eingefordert werden. Die Rentner werden ausbezahlt und gehen dann auf dem Markt einkaufen. Was passiert aber bei einem wegen Demografie beschränkten Arbeitsmarkt? Wenn dort viel, viel Geld reinkommt, da steigen die Preise massiv. Und es wird wahrscheinlich Konflikte geben, weil die, die gerade arbeiten, dann die Preise nicht mehr bezahlen können. Und ja, und die Rentner sind sauer, weil für das, was sie dann angesammelt haben, bekommen sie weniger. Wenn Sie da eine Blaupause versehen wollen, fragen Sie auf den Kanarischen Inseln, wie sich der Tourismus dort auf die Wirtschaft ausgewirkt hat. Es war eine Katastrophe. Die Einheimischen sind verarmt, ja, und die Touristen haben in Saus und Braus bei steigenden Preisen gelebt. Aber da gibt es noch ganz viele andere Punkte. In Deutschland verweise ich gerne, wenn ich nicht volkswirtschaftlich länger argumentieren darf, auf die Historie. Wir haben in Deutschland mindestens 5 Erlebnisse im letzten Jahrhundert gehabt, wo die Kapitaldeckung total gescheitert wäre. Ich weiß jetzt nicht, aber ich halte die Luxemburger für sehr fit. Ich leg mal los. 1923 hatten wir eine Hyperinflation. Da kostete ein Brot plötzlich mehrere Millionen Reichsmark. Hätte ein Rentner eine kapitalgedeckte Rentenversicherung gehabt, hätte er, wenn es gut kommt, 500 Reichsmark Rente bekommen. Da hätte er ein paar Krümel vom Brot. Ne? Total gescheitert. 12 Jahre später hat Hitler den Krieg vorbereitet. Was hat Hitler auch mit den existierenden kapitalgedeckten Anteilen gemacht? Er hat sie in die Rüstungsindustrie gesteckt. Und was dabei rausgekommen ist, weiß jeder, danach war nichts mehr über. Und dann kommen wir zu einem aktuelleren Beispiel, die Wiedervereinigung. Kapitalgedeckte Rente bei der Wiedervereinigung. Da wäre der Ostrentner zu uns gekommen und hätte Rente haben wollen. Und er hat die Kapitalgedeckte ganz locker gefragt, was haben Sie denn eingezahlt? Ja, nichts. Ja, wissen Sie, was Sie kriegen? Nichts. Also das kann eine Kapitalgedeckte nicht. Können wir fortsetzen mit der Bankenkrise von 2008, 2009 etwa. Wenn da der Staat nicht geholfen hätte, wären die angelegten Gelder bei den Banken zum Großteil vernichtet worden. Also das Kapitalgedeckte kann viel Krisen eigentlich nicht meistern. Das Umlageverfahren kann in Krisen mal Probleme haben, aber hat das zumindest in Deutschland und soweit ich weiß auch in Luxemburg seit weit über 50 Jahren gut gemeistert. Gucken wir positiv in die Zukunft.
Nun gibt es ein Problem. In Deutschland ist es noch akuter als in Luxemburg, aber Tatsache ist, irgendwann, in Deutschland ist das morgen der Fall, in Luxemburg übermorgen, wird ein Arbeitender aufkommen müssen für die Rente eines Rentners. Wie ist dieses Problem zu lösen?
Ja, da gucke ich auch gerne in die Vergangenheit und aus Deutschland. 1900 haben 12 Arbeiter für einen Rentner, für eine kärgliche Rente, arbeiten müssen. 2000 waren es 2 bis 3 Arbeiter. Das heißt, diesen Verlust an Menschen, die halt einen Rentner ernähren, haben wir im ganzen letzten Jahrhundert gehabt mit einem absolut steigenden Wohlstand. Es hat überhaupt zu keinem Problem, Verteilungsprobleme hat es gegeben, aber es hat zu keinem volkswirtschaftlichen Problem geführt. Und wenn wir uns technisch weiterentwickeln, gucken Sie jetzt die Diskussion mit künstlicher Intelligenz, dann können auch weniger Arbeiter mehr Rentner ernähren. Also da sehe ich an der Stelle gar kein Problem.
Wann ist denn der geeignete Zeitpunkt, beziehungsweise welche Bedingungen müssen erfüllt sein, dass auch Sie sagen würden, wir müssen das Rentensystem reformieren?
Ich habe nichts gegen Reformieren. Reformieren heißt gucken, wo sind die Probleme und diese Probleme lösen. Wenn es um diese Umwandlung in ein Kapitalgedecktes geht, dann ist das ein völliger Neuaufbau eines Systems, wo ich volkswirtschaftlich nicht sehe, wo ich aus der praktischen Erfahrung des letzten Jahrhunderts, aus der praktischen Erfahrung von Deutschland in den 2000er Jahren überhaupt nicht sehe, was das bringen soll. Es bringt was den Versicherern. Dem bringt es eine riesige Menge. Wir haben ein staatlich verordnetes Produkt, staatlich beworben, was die Leute kaufen müssen oder kaufen sollen. Denen bringt das eine ganze Menge. Und deshalb waren die in Deutschland auch mit die Betreiber, also die Kontakte von Allianz zu Gerhard Schröder, sind ja schon fast sprichwörtlich.
Trotzdem fragt man sich, warum Politiker sich einspannen lassen sollten, um dafür eigentlich die Werbetrommel zu rühren. Es ist ja unangenehm für den Politiker, eine Rentendebatte anzustoßen. Er hat nicht viel zu gewinnen.
Doch, er ist scheinbar klug. Ich habe die Reden von Schröder von damals gelesen, wo er sagt, Deutschland im Jahr 2050 hat das und das. Meine Mutter hat dann auch, als ich sagte, so ein Schwachkopf, spontan, der ist aber klug, der weiß schon, was 2050 los ist. Natürlich wusste er noch nicht mal, was 2006 los war, aber mit seinen Reden über die Zukunft klingt es seriös und klug und das ist auch vorbereitet worden. Die Leute, die Interesse an einem Aufblühen des Kapitalmarkts haben, haben den als das Wichtigste der Zukunft dargestellt. Dürfte bei Ihnen in Luxemburg ähnlich sein, ne? Also Wirtschaft heißt, ja, die Aktien müssen sich entwickeln. Eine Aktie macht nichts Produktives. Eine Aktie hat nichts mit dem Wert einer Firma zu tun, sondern ist ein Objekt der Zukunftserwartung von Geldanlegern. Und die Zukunftserwartung von Geldanlegern haben keine positive wirtschaftliche Zukunft zur Folge.
Wenn ich zusammenfassen darf, nein zum Kapitaldeckungsverfahren, ja zum Umlageverfahren, das man periodisch vielleicht anpassen muss, nur nicht zu sehr panikieren, wenn man die Bevölkerungsprognosen, die demografischen Prognosen sieht und es wird schon alles nicht so schlimm kommen, wie man glaubt?
Es wird nicht alles so schlimm kommen, wie man glaubt, wie einige Leute interessensgeleitet vorhersagen. Zu dem Panik machen, das war ja auch völlig kontraproduktiv. In Deutschland war das um 2000 bis mindestens 2007 eine Panikattacke nach der anderen. Bei mir haben sich Frauen entschuldigt, dass sie in diese Welt Kinder reinsetzen. Ja, und damit ist das Negativste, was man erreichen kann. Prinzipiell ist eine Gesellschaft ohne Kinder eine sterbende Gesellschaft. Und das ist Folge von so einer Panik. Ja, bitte keine Panik. In Ruhe überlegen, in Ruhe gucken, wer steckt interessensmäßig dahinter. Immer die Frage, qui bono? Wem nützt das? Stellen. Und dann kriegt man manche erstaunliche Antwort.
Professor Busbach, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.